Morgen Psalm 50 zusammen anschauen. Ich habe keine Folien vorbereitet, deshalb, wer gerne einen Text vor sich hat zum Mitverfolgen, kann sich noch eine Bibel holen. Hier in den Regalen vor der Tür haben wir, dass man da ein bisschen besser folgen kann. Ich lese den Text vor in der Elberfelder Übersetzung. Ein Psalm von Asaf. Gott, Gott der Herr hat geredet und die Erde gerufen, vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit, Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft den Himmel droben und der Erde zu, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er selbst. Höre mein Volk und ich will reden, Israel, und ich will dich verwarnen. Ich bin Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich. Auch deine Brandopfer sind beständig vor mir. Ich nehme keinen Stier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und was sich tummelt, im Feld ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in den Mund? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Sahst du einen Dieb, so befreundetest du dich mit ihm und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stießest du Schmähung aus. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merkt doch dies, die ihr Gott vergesst und damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Gott redet. Ich denke, jeder, der heute Morgen hier ist, kann diese Aussage bejahen, wird es bestätigen können. Gott redet. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier heute Morgen. Aber manchmal machen wir auch die Erfahrung, dass Gott schweigt. Davon lesen wir hier in Psalm 50. Manchmal redet Gott und manchmal schweigt er. Und das führt zu Fragen und Spannungen. Zum Beispiel zur Frage, wenn er schweigt, wo ist Gott? Warum schweigt er? Hat er uns vielleicht vergessen? Der Psalmist und das Volk, die kennen diese Spannung zwischen Reden und Schweigen Gottes. Aber dieser Psalm beginnt mit einer Verheißung. Gott wird nicht für immer schweigen. Gott wird nochmal reden. Aus Zion wird er reden. Da kommt er hervor. Zion ist seine Heimat. Jerusalem, die Stadt, die er auserwählt hat, wo der Tempel steht. Und die Bundeslade, wo die Gesetze sind, und die Opfer gebracht werden. Aus Zion strahlt Gott hervor. Und hier steht mit Sturm und mit Feuer. Vers 3, das erinnert an den Berg Sinai, als Gott schon mal gesprochen hat. In dieser Erscheinung bei Mose. Der eine Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er ruft Himmel und Erde auch als Zeugen in Vers 4. Das zeigt, was er zu sagen hat, ist wichtig. Ist weltumfassend. Hat kosmische Bedeutung. Und was redet Gott, wenn er redet? Es sind alle ganz gespannt. Was wird jetzt kommen? Da steht in Vers 4, um sein Volk zu richten. Es ist interessant, dass Gott sein Volk richten will. Sonst in den Psalmen finden wir häufig, dass wenn Gott aus Zion hervorstrahlt, es eigentlich darum geht, dass er das tut, um die Feinde Israels zu richten. Denken wir an Psalm 2 zum Beispiel. Das ist ja seine Stadt. Der König Israels ist sein Gesalbter. Und da geht es viel um Gericht gegen die Feinde Gottes. Die Nachbarstaaten. Aber hier sagt Gott ganz eindeutig, hier geht es um sein Volk. Er nennt es auch mein Volk. Er identifiziert sich sogar auch mit ihnen. Es ist das Volk, das die Opfer kennt, die im Bund am Sinai auch vorgeschrieben wurden. Aus Zion kommt Gericht und eine Warnung an das Volk Gottes. Auch wir sehnen uns manchmal nach dem Reden Gottes. Wenn Gott schweigt, dann wünschen wir uns, dass Gott endlich mal reden würde. Aber es ist ein Risiko. Wenn Gott anfängt zu reden, wissen wir nicht, was er sagen wird. Wir können es nicht bestimmen. Er ist ja schließlich souverän, er ist der Schöpfer. Es ist ein gefährliches Gebet, wenn wir sagen, Gott, rede du. Es kann sein, dass er uns was zu sagen hat, was wir vielleicht gar nicht hören wollen. Denn auch wir sind so, dass wir gerne darüber nachdenken, dass Gott richtet, vor allem wenn wir an die böse Welt denken, an die korrupten Politiker, die die Armen unterdrücken, an Verbrecher, an die Gesellschaft, die den Bach runtergeht. Und wir sehnen uns nach Gerechtigkeit irgendwo. Da nicken wir zustimmend. Wir wünschen uns, dass Gott endlich redet und nicht schweigt. Aber es gibt auch eine Gottlosigkeit im Volk Gottes. Eine Gottlosigkeit, die vorgibt, Gott und seine Gebote zu kennen, aber letztendlich gottlos ist. Und das ist, wogegen Gott hier in diesem Psalm sprechen möchte. Wie in 1. Petrus 4,17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Was hat Gott denn auszusetzen? Was ist denn eigentlich das Problem in Israel in dieser Zeit, wo dieser Psalm geschrieben wurde? Nun, es scheint so, dass in Israel es zwei Dinge gab, die Gott hier anmahnt. Das eine ist, die Menschen hatten ein falsches Gottesbild. Sie haben eine falsche Vorstellung von Gott gehabt. Und das zweite ist, dass sie einen falschen Gottesdienst hatten, eine Frömmigkeit, die mehr über Gottes Gebote geredet hat, als Gottes Gebote einfach zu halten oder zu befolgen. Und diese zwei Dinge möchte Gott ansprechen, aufdecken. Das erste, ein falsches Gottesbild. Als Alisa in der 5. Klasse war, in der neuen Schule, da hat sie Latein gehabt. und sollte mal Lateinvokabeln lernen. Da war das alles noch nicht so eingespielt. Und Gabi hat sie hochgeschickt und sie ist dann brav verschwunden, war alles ganz ruhig. Und irgendwann hat Gabi gemerkt, interessant, das Lateinbuch liegt noch hier. Was macht sie wohl da oben? Dann ist sie hoch und hat mal geguckt und gefragt. Nee, sie lernt Vokabeln. Interessant. Und wie? Dann hat sie gemeint, ja, ich wiederhole die Vokabeln, die ich im Kopf habe. Aha. Okay. Problem natürlich, dadurch kommen keine neue Vokabeln rein. Ne? Das Ziel war eigentlich, neue Vokabeln zu lernen. Ja, und da können wir schmunzeln, aber im Prinzip sind wir genauso, wenn wir über Gott nachdenken häufig. Auch wir wollen gerne über Gott nachdenken. Wir nehmen uns Zeit und denken über Gott nach. Aber wir wollen über Gott nachdenken, so wie unsere Gefühle, wie unsere Gedanken sind. Das, was uns gerade wichtig ist, das, was wir uns gerade wünschen, darüber denken wir. Ja, wie passt Gott da rein? Und das Problem ist, dass dann Gott genauso klein ist wie unser Kopf. Was wir brauchen, ist sein Buch und seine Vokabeln. Wir brauchen Informationen, wir brauchen eine Offenbarung. Er muss sich mitteilen, damit wir richtig über ihn denken können. Gott ist größer als unser Kopf. Das hat Israel vergessen. Eigentlich ist es etwas, was die Menschen ständig vergessen, seit dem Sündenfall. Es ist interessant, wenn wir lesen in 1. Mose, der Mensch wurde im Ebenbild Gottes erschaffen. Aber nach dem Sündenfall sehen wir immer wieder, dass der Mensch versucht, Gott in seinem Ebenbild zu schaffen. Warum? Vielleicht, weil der Mensch doch gerne sein möchte wie Gott. Und wenn ich sein möchte wie Gott, wie soll ich das machen? Wie soll ich werden wie Gott? Ich bin so klein, wie ich bin. Ich kann mich nicht größer machen. Also muss ich Gott kleiner machen. Und dann bin ich etwa so wie Gott. Und so machen wir Menschen das seit Jahrtausenden. Versuchen Gott irgendwie in unseren Ebenbild zu erschaffen. Aber da passt der wahre Gott niemals rein. Das ist viel zu klein. Dieser Gott ist Elohim, Yahweh. Drei Bezeichnungen am Anfang, die zeigen, es ist kein kleiner Gott, das ist der Gott, der Schöpfer über alles. Und wenn er wirklich Gott ist, wenn es den überhaupt gibt, wenn es einen Gott gibt, dann muss er größer sein als mein Kopf. Sonst ist er kein Gott. Und doch passiert es immer wieder, dass wir Menschen Gott so klein machen. Was haben die Israeliten genau gemacht? Wie haben sie versucht, Gott klein zu machen? Das lesen wir in den Versen 8 bis 15. Hier geht es um die Opfer, die sie gebracht haben. Opfer waren ja Teil vom Gesetz. Sie sollten ja gebracht werden. Ist ja alles in Ordnung. Aber irgendwas mit diesen Opfern hat nicht ganz gestimmt. Und zwar die Begründung. Warum sollen sie Opfer bringen? Was kann der Sinn und Zweck von Opfern sein? Ich meine, eigentlich ist es jammerschade. Hier hast du ein Lamm, einjähriges Lamm, ohne Fehler. Das ist viel wert. Und dann gehst du hin zum Tempel und lässt es einfach schlachten und verbrennen. Das ist ja voll die Verschwendung. Warum macht man sowas? Warum haben Menschen seit jeher Opfer gebracht? Wahrscheinlich, weil die Götter das irgendwie brauchen. Wahrscheinlich wollen die Götter das. Wahrscheinlich brauchen sie es für sich. So ist das Denken der Menschen schon immer gewesen. Es gibt eine interessante Sage aus dem Zwei-Stromen-Land, das Gilgamesch-Epos, was sehr viele Ähnlichkeiten hat zu manchen biblischen Geschichten. Unter anderem gibt es so eine Flutgeschichte. Das ist ein bisschen anders als die biblische. In dieser Geschichte ist es so, dass die Götter die Menschen geschaffen haben, um für sie zu arbeiten, das Land zu bebauen. Aber die Menschen sind laut und lästig, wie kleine Kinder, die auf die Nerven gehen. Und da gab es ein paar Götter, die waren unzufrieden und die haben gesagt, also die gehen uns auf die Nerven, am besten wir löschen sie alle aus und sie lassen eine Flut kommen. Und alle Menschen sterben, außer der eine Held, der Gilgamesch, der in einer Art Arche auch bewahrt wird, so ähnlich wie Noah. Und als sie das gemacht haben, haben die Götter gemerkt, oh, jetzt haben wir aber einen Fehler gemacht. Keine Menschen, keine Opfer. Keine Opfer, haben wir nichts zu essen. Die Götter haben Hunger gekriegt, haben gelitten. Und als dieser Gilgamesch dann aussteigt und das erste Mal ein Opfer bringt, dann wird in diesem Gilgamesch-Epos beschrieben, die Götter sammeln sich wie die Fliegen. Die sind alle ganz scharf drauf. Die kommen alle, endlich was zu essen. Und die Göttin Ishtar sagt dann den Göttern, lasst uns Götter diese Mahlzeit genießen. Endlich gibt es wieder was zu essen. So haben Menschen schon immer über Götter nachgedacht. Über das Verhältnis zwischen Göttern und Menschen und wozu die Opfer denn wichtig sind. So ein primitiver Quatsch, würden wir sagen. Was für eine unsinnige Vorstellung. Wir sind da so aufgeklärt. Oder? Vielleicht doch nicht. Wir würden das natürlich niemals so formulieren. Wir würden niemals sagen, Gott braucht unsere Opfer, dass er irgendwie die verzehrt oder isst. Aber in unserem Denken ist manchmal doch tief verankert diese Vorstellung, dass er uns vielleicht doch irgendwie braucht. Und zwar merken wir das meistens erst, wenn etwas schief geht. Angenommen, ich arbeite viel für Gott. Ich bin treu und gehe immer in die Gemeinde und zahle meinen Zehnten, bin immer für ihn da. Alles ist gut, bis ein Unglück passiert. Ein dreijähriges Kind bekommt Krebs und stirbt. Und dann fragt man sich, Moment Gott, was, hä? Das ist doch unfair, oder? War ich nicht immer treu? Ich habe doch so viel für dich getan. Warum lässt du mich jetzt hängen? Das habe ich nicht verdient. Und sobald wir so denken, sagen wir im Prinzip, guck mal Gott, eigentlich stehst du in meiner Schuld. Eigentlich habe ich doch viel für dich getan, jetzt kannst du wenigstens ein bisschen für mich tun. Und wir sind genauso primitiv wie die Menschen damals. Wir sind kein Deut anders. Nur die Begriffe haben sich geändert. Aber dieses Denken, dass Gott in unserer Schuld stehen könnte, dass er abhängig sein könnte von uns, ist genauso heutzutage eine Gefahr. Aber so klein ist der wahre Gott nicht. Gott sagt, Volk Israel, vergiss es, ich brauche eure Opfer nicht. Erstens, angenommen, ich hätte Hunger, was ja sowieso zur Frage gestellt werden kann. Aber angenommen, ich hätte Hunger, würde ich zu euch kommen und euch um was bitten? Mir gehört alles, alle Tiere auf der ganzen Welt. Meint ihr wirklich, ich brauche eure? Nee, Israel, ihr denkt viel zu klein von mir. Ich brauche euch nicht. Ihr braucht mich. Ich bin derjenige, der eure Hände füllt, der euch überhaupt die Dinge schenkt, die ihr opfern könnt. Und das Zweite, was Israel falsch gedacht hat über Gott, wo sie Gott zu klein gemacht haben, ist, dass sie wohl davon ausgegangen sind, dass Gott irgendwie vergisst, dass Gott vergesslich ist. Das lesen wir in Vers 21. In den Versen davor wird beschrieben, wie sie Sünde begehen. Und dann sagt Gott, das hast du alles getan und ich schwieg. Und du dachtest, ich sei ganz wie du. Denn so sind wir. Wir Menschen, wir vergessen. Wir sagen manchmal irgendwelche Regeln und dann vergessen wir die und halten uns selbst nicht dran. Jedes Kind weiß das. Ein weises Kind muss sich nie aufregen, wenn die Eltern mit einer Regel kommen. Ein schlaues Kind bleibt da ganz gelassen. Er weiß genau, lass die Alten reden. Schauen wir mal, ob in 2 Wochen sich noch irgendjemand dran erinnert. Einfach alle Ball flach halten, es geht schon vorbei. So sind wir Menschen. Wir sind vergesslich. Wir sagen was und halten uns nicht dran. Und anscheinend hat Israel irgendwo gedacht, Gott ist vielleicht auch so. Guck, er hat uns die Gebote geschenkt, er hat uns am Sinai seine Weisung gegeben. Aber schau mal, wenn wir uns nicht dran halten, was passiert schon? Die Strafe bleibt aus. Es ist alles so geblieben wie eh und je. Vielleicht ist es ihm nicht aufgefallen. Aber dieser Gott, wenn er wirklich Gott ist, vergisst nichts. Im Psalm 139 lesen wir, dass alle unsere Tage aufgeschrieben sind in seinem Buch. Jeder Tag in unserem Leben ist Gott bekannt, hat er dokumentiert. Wir lesen, dass der Vater ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richten wird, in 1. Petrus 1, Vers 17. Wir lesen sogar davon, dass man eine Rechtfertigung geben wird vor Gott für jedes unnütze Wort, was wir jemals gesagt haben. Matthäus 12, 36. Nur weil Gott uns nicht gleich zur Rechenschaft zieht, bedeutet es nicht, dass er vergessen hat. Gott schweigt, aber er wird widersprechen. Und der Psalmist erinnert das Volk Israel, wenn Gott spricht, dann kann es sein, dass es unangenehm wird für euch, wenn ihr falsch über Gott denkt, euer Gottesbild zu klein ist. Und aus diesem Gottesbild ergeben sich aber auch konkrete Konsequenzen. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern wie wir über Gott denken, bestimmt auch, wie wir leben. Und deswegen das Zweite, was in diesem Psalm auch getadelt wird, ist, dass Israel eine falsche Frömmigkeit praktiziert. Sie reden über Gottes Gebote, anstatt sie zu befolgen. Es ist interessant, dass Gott hier das Volk Israel gottlos nennt. Wir kennen die Gottlosen in Psalm 53 zum Beispiel, das sind die, die sagen, es gibt gar keinen Gott. Aber hier gibt es die Gottlosen, die sagen schon, es gibt Gott. Die kennen sogar seine Gebote, sie können sogar seine Gebote aufsagen. Das sehen wir in Vers 16. Was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Sie können dir den Bund sogar erklären, aber sie befolgen ihn nicht. Die werden gottlos genannt. Das Volk hatte zwar die Gebote, aber sie hat die Gebote gehasst, Vers 17, und hinter sich geworfen. Vers 18, sie stehlen, sie brechen die Ehe, sie lügen. Sie kennen die Gebote, sie können sie auslegen, sie können darüber diskutieren, philosophieren, aber sie halten sie nicht. Unsere Lebensgewohnheiten zeigen uns, was wir wirklich glauben, auch über die Gebote Gottes. Komme ich sonntagmorgens in die Gemeinde, bin für Gott da, mit Gott und habe dann dafür den Nachmittag frei, Am Nachmittag kann ich dann machen, was ich will. Im Internet oder sonst wo. Aber so ein Denken zeigt lediglich, dass wir genau wie Israel ein viel zu kleines Bild von Gott haben. Wenn er wirklich El Elohim Yahweh ist, der ganz Große, der Schöpfer, der Ursprung aller Dinge, dann gehört eigentlich alles ihm, das ganze Leben. Und nicht nur der fromme Gottesdienst. Bei den Götzen war das ja so. Häufig waren die zuständig für bestimmte Dinge. Du hattest eine Gottheit für eine Ernte, du hattest eine Gottheit für die Berge, für die Ebene. Das heißt, für diesen bestimmten Bereich war der eine zuständig, hast dich an ihn gewandt, aber für den Rest war er nicht zuständig. Aber das ist eben nicht, wie Gott funktioniert. Nicht, wenn er der wahre Gott ist. Da ist er viel zu groß für. Dann ist alles und jeder Lebensbereich sein Bereich, seine Zuständigkeit ist hier. Auch wir sind wie Israel, dass wir oft besser reden, als wir leben. Wir können erklären, was in der Bibel steht, wie die Sachen zusammenhängen. Wir können über Gottes Gebote nachdenken. Und je länger wir im Glauben stehen, vielleicht desto größer wird auch die Gefahr, dass wir mehr reden als leben. Und Gott warnt uns davor, gottlos zu sein. Obwohl wir sein Volk sind und obwohl wir seine Gedanken eigentlich kennen. Das tadelt Gott bei Israel, eine falsche Frömmigkeit, über Gottes Gebote zu reden, anstatt zu befolgen. Gott wird nicht ewig schweigen. Der Psalmist geht zum Volk und beruhigt es. Ihr vermisst das Reden Gottes, keine Sorge. Gott wird nicht ewig schweigen. Er wird reden. Aber was wird er reden? Wird es euch gefallen? Denn es kann sein, wenn er kommt und redet, dass er manches reden muss, was wir nicht hören wollen. Was unangenehm ist. Dass er Dinge korrigiert, unser Gottesbild und unsere Frömmigkeit. Aber das ist nicht der Schluss. Der Psalm hat einen anderen Schluss, einen besseren. Das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist nicht Gericht und Warnung. Es ist nicht, dass Gott dann aufhört zu reden und jetzt ab jetzt nur noch schweigt, beleidigt vielleicht, enttäuscht. Meine Güte, dieses Volk, was habe ich doch viel geredet und sie hören einfach nicht. Und jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Jetzt ziehe ich mich zurück und jetzt sollen sie mal schauen. Nein, der Psalm endet tatsächlich mit einer Aufforderung, einer Einladung und mit viel Hoffnung. Nein, Gott braucht unsere Spenden nicht. Er braucht auch nicht unsere Arbeitskraft. Aber das bedeutet nicht, dass wir bedeutungslos geworden sind. Sondern das Erstaunliche ist, er will uns trotzdem haben. Er will halt unser Herz. Gott sucht tatsächlich eine Beziehung. Er will tatsächlich, dass Menschen ihn lieben. Dass Menschen mit ihm leben, ihre Freude an ihm haben. Deswegen heißt es, merkt doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Das soll nicht das Ziel sein, sondern wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Was Gott sucht, ist ein Herz, das sich ihm öffnet. Ein Herz, das ihn sucht, das Dank opfert. Warum Dank? Weil Dank unsere Abhängigkeit zum Ausdruck bringt. Indem ich Danke sage, sage ich auch gleichzeitig, ich weiß, es kommt von dir. Ich weiß, dass du gut bist. Ich weiß, dass ich dich brauche. Die Abhängigkeit Es zeigt auch Vertrauen. Das verherrlicht Gott. Und dann seine Gebote, die gut sind, zu halten aus Liebe und Dankbarkeit. Das bahnt einen Weg. Das ist der Weg, den wir gehen sollen, mit ihm zusammen. Und darauf liegt eine ganz großartige Verheißung. Wer diesen Weg geht, wird das Heil Gottes sehen. Das Heil Gottes, das ist das Beste, was passieren kann. Heil, dass endlich alles gesund wird, endlich alles wieder in Ordnung kommt. Das ist das Ziel des ganzen Psalms. Es ist eine Einladung, heil zu werden. Heil heißt hier Jescha. Das Heil Jahwes heißt Jeshua. Das sollte uns bekannt vorkommen. Jeshua, das ist doch, den kennen wir doch. Das ist doch der Jesus. Ja, genau so ist es. Dieser Psalm ist von Asaf, das heißt etwa 1000 vor Christus. Was hat Israel in den Jahrhunderten danach an Heil Gottes erlebt und gesehen? Es ging mal auf und mal ab, es ging mal hoch und runter. Und dann ging es ziemlich runter mit dem Exil und Gefangenschaft und Dunkelheit und Jahrhunderte, wo Gott gar nicht mehr gesprochen hat und man sich gefragt hat, wo ist Gott, schweigt er immer noch? Das ist die Zeit, bevor Jesus gekommen ist, wo Menschen gewartet haben auf das Heil Israels. Aber in Jeshua ist das Heil gekommen. In Jesus ist das Heil angetreten. In Christus wird die Geschichte, die gesamte Geschichte, die Heilsgeschichte zur Vollendung geführt. Das sehen wir sehr schön in Offenbarung 5. Da wird es beschrieben, wie Christus das tut. Johannes hat diese Vision und das ist diese Schriftrolle. Und da sind im Prinzip die ganzen Pläne und Absichten Gottes aufgeschrieben. Und jetzt geht es darum, wird Gott seinen Plan vollenden? Ja, dafür muss man die Siegel brechen und die Rolle aufmachen, damit alles geschehen kann. Und es findet sich niemand, der das schafft. Niemand ist würdig, die Siegel zu brechen und das Buch zu öffnen. Und Johannes weint. Weil dann werden wir nie das Heil Gottes sehen. Und dann sagt eine Stimme, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und ich sah ein Lamm stehen wie geschlachtet. Jesus, das Lamm Gottes, der Überwinder. Und dann heißt es von ihm, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Das ist das Heil, das Jesus bringt. So groß ist unser Gott, nicht so klein wie unser Kopf. Viel größer. So groß ist Jesus, so groß ist sein Heil. Deswegen sind wir mit diesem Psalm heute Morgen auch eingeladen, ganz neu ihm zu vertrauen, auf ihn zu warten, auf sein Heil. Amen.